Herzlich willkommen zu Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin, und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen, ich bin heute hier mit der Steffi und ich freue mich mega, dass sie dabei ist. Steffi und ich können uns quasi aus einem anderen Leben. Wir haben ursprünglich beide mal Buchhändlerin gelernt. Und es ist schon eine Weile her, aber natürlich auch noch nicht so lange. Jetzt macht Steffi aber etwas ganz anderes und darum ist sie heute bei mir. Und Steffi, willst du dich gerade schon selber noch vorstellen?
Hey, mega gern. Schön, dass ich da sein. Du hast schon gesagt, ich bin Steffi, ich bin Psychologin. Und ich arbeite eigentlich in der sozialen Arbeit, also ich bin Familienbegleiterin und aber auch noch so ein bisschen der Erklärbär auf einem Insta-Channel, wo ich so psychologische Phänomene erkläre oder Sachen versuche psychologisch einordnen. Und eigentlich haben wir uns so ein bisschen über das, beziehungsweise eigentlich über dein Profil auf Instagram wieder getroffen.
Mhm. Ja, schon ein bisschen. Und ich schaue mega gerne, wenn du mir erklärst, also alle, die es noch nicht schaut oder noch nicht folgt, vom SRF «We, Myself and Why», gell, heisst es?
Genau.
Ja. Und dort erklärst du mega gut und in ganz einfachen Worten so verschiedene psychologische Themen und ich habe schon sehr viel Aha-Effekt gehabt.
Mega schön. So ja. Geht es mir mit deinen Posts.
Das ist gut.
Da habe ich auch ganz viel Aha-Effekt.
Ah, perfekt. Ergänzen wir uns sehr gut.
Genau.
Heute reden wir so ein bisschen um alles rund um Börsenpsychologie, Risiko, Verlust und wie wir mit dem umgehen und auch so ein bisschen, ja, was das mit uns macht. Ich bin schon sehr gespannt und würde sagen, möchtest du gerade loslegen?
Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen und habe so zuerst so gedacht, ui, Börsenpsychologie, was heisst das und was begegnet mir da? Und eigentlich ist es noch cool, weil das sind so Effekte, die man auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch hat oder auch geltet. Und ich habe ein Zitat gefunden, ich liebe Zitate, ich kann mir sie nicht merken, ich musste sie aufschreiben, aber ich finde es so schön, dass eigentlich für jedes Lebensgefühl oder jeden Lebensmoment gibt es ein passendes Zitat. Und das, was ich jetzt heute mitgebracht habe, siehst du, jetzt muss ich es schon suchen in meinen Unterlagen. Das heisst, der Mensch ist für den kognitiv-emotional äußerst anspruchsvollen Börsenhandel eigentlich nicht geschaffen. Von Karl Kirchbaum, das ist schon recht alt. Und ich habe so gedacht, ah, das ist ja ein super Einstieg, wenn der schon zu früh gesagt hat, also eigentlich ist das gar nichts für uns Menschen. Und gleich ist es ja, also die Szene, oder, aus dem Film mit den Menschen, die an der Börse rumschreien, ich glaube, das ist schon auch nicht mehr so, aber ist ja doch sehr menschenlastig, der Börsenhandel.
Mhm. Treiben ja eigentlich
ja,
von
genau.
Unseren Emotionen und allem, obwohl es immer heisst, die Emotionen gehören nicht an die Börse, die muss man abschalten. Und doch, ich glaube, das kannst du uns bestätigen, Emotionen kann man ja gar nicht einfach so abschalten.
Ja, und also wahrscheinlich wäre es auch spannend, zu mal schauen, wie werden der Börsenhandel ohne Emotionen. Also vielleicht wäre er auch einfach mega langweilig. Und ich glaube, es macht es unberechenbar und volatil. Aber es macht es wahrscheinlich auch spannend, dass es irgendwie Menschen dabei sind. Und ich habe dann so ein bisschen gefunden, ja, okay, also was heisst jetzt das? Und also wieso sind wir denn nicht geschaffen für den Börsenhandel? Obwohl wahrscheinlich ganz viele Leute, die als Börsenmensch arbeiten, würden sagen, mal, ich kann das mega gut, oder? Also das gibt es wahrscheinlich dann auch. Und er hat dann weiter also aufgehört, dass es mega viele Fehler gibt, die wir machen, weil es eben so, es ist so eine Verbindung zwischen Kognition, also was ist richtig, was macht Sinn, Sachen durchrechnen und dann eben unemotional. Und dann gibt es über 40 Fehler, die man eigentlich machen können. Und dann also. Habe ich so gedacht, ah, das ist ja unberuhigend.
Ja, genau, kommt gut.
Ja, genau. Und das ist heute so, also wir werden nicht die 40 Fehler anschauen, weil ich glaube, das würde dann schon ein bisschen das Zeitbudget und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne sprengen. Aber es gibt so wie ein paar Fehler, die ich glaube, macht mega Sinn.
Mhm.
Oder wo vielleicht auch Sinn macht, wenn du so ein bisschen, ja, wie sagst, was sind so deine Emotionen und dann schauen wir, ob wir sie irgendwie in die 40 Fehler rein basteln. Ich weiss das nicht, ja.
Das können wir sehr gerne machen und ich habe ja so ein bisschen Learning by Doing betrieben. Mhm. Und ich bin sicher, da gibt es ein oder andere, wo wir analysieren können.
Ja, was hast denn du, oder was sind so bei dir die Emotionen, wo du sagst, das ist für mich immer wieder, oder das ist so das Größte, oder dort habe ich Fragezeichen oder auch gelernt, so?
Also, was ich einfach schon so merke und auch wenn ich in meiner Instagram-Bubble unterwegs bin, es gibt ja die guten und die schlechten Börsentage. Und wenn du jetzt einen schlechten Börsentag hast, dann ist alles im Rot. Also ich meine nur schon die Farbe oder das Depot leuchtet dann so rot. Und ich merke schon, dass das viel mehr mit mir macht, wieder an einem schlechten Tag. Wieder an einem guten Tag. Also, ich schaue dann zum Beispiel einfach nicht ins Depot. Also das haben wir angewöhnt. Das so ein bisschen, also nicht einmal unbedingt mega bewusst. Ich merke einfach, da macht es auch nicht so Spass, ins Depot zu schauen. Dann mache ich es weniger. Ich merke aber auch ganz fest, dass es wirklich mich doch mehr beschäftigt, obwohl ich rational weiss, das kommt ja gar nicht darauf ab. Und ich habe auch beobachtet, dass ich mega Mühe habe, wenn eine Aktie im Minus ist und jetzt wirklich, ja, dass die einfach, ich halte die einfach und halte und halte und halte. Und manchmal gibt es ja wahrscheinlich auch einen Grund, um die zu verkaufen und zu sagen, das Geld ist irgendwo anders besser angelegt, du hast jetzt einen Fehler gemacht bei deiner Analyse, das ist jetzt nicht ein guter Titel. Aber ich hoffe halt mega lang immer, dass es irgendwann wieder ins Plus geht und ich verkaufe es, sobald ich keinen Verlust mehr habe.
Was ja eigentlich auch eine coole Strategie ist, oder? Wenn die Hoffnung besteht, dass die Aktie wieder ins Plus kommt.
Genau, und
Weil
dort ist
das
so
ist
ein bisschen
wie.
der Punkt, wo ich nicht sicher bin, ob die Hoffnung immer so gerechtfertigt ist oder ob das einfach meine eigene Abneigung ist gegen das Minus dort. Also das, ja.
Ja, also das kann man mega gut. Das ist so eine von diesen mega schönen Theorien, wo man überall findet, das ist, also. Kommt ja ganz viel zusammen. Oder das eine ist sicher auch, dass man da sehr emotionalisiert wird, nur schon durch die Farbe, die du gesagt hast, oder? Ich meine, wieso ist es rot? Die könnten ja das Depot auch, weiß auch nicht, gelb machen, wenn sie im Minus ist, oder? Aber ich glaube, da hat ja dann der Anbieter, die Anbieterin von dem, ja, hat ja auch ein bisschen Interesse, dass du ein bisschen Sachen rumschiebst, oder? Und findet dann vielleicht auch, das
Genau,
wäre noch
das
gut jetzt.
ist vielleicht noch kurz ein guter Einschub. Also, wenn du so Entscheidungen triffst oder wenn manchmal auch, es gibt zum Beispiel Anbieter, die schicken dir ein E-Mail und sagen, hey, heute bist du 10% im Minus. Und von diesen Panikverkäufen profitiert eigentlich vor allem deinen Broker, weil der nimmt ja Gebühren. Also ist es wie so ein bisschen in denen seinem Interesse, dass du so viel wie möglich handelst. Genau, also das ist dann weniger Psychologie, sondern das ist Business.
Also es ist auch psychologisch, oder? Dass man dir Angst macht und so ein das jetzt muss, oder? So. Aber ich glaube, was so die Verlustangst erklärt, oder? Sich das müssen eingestehen, okay, jetzt habe ich x Franken verloren, weil eben, wie du gesagt hast, das eine Fehlentscheidung war mit dieser Aktie oder mit dem Produkt, wo du gekauft hast. Das kann man mit der Verlustaversion erklären. Das ist so ein kleiner Teil von einer ganz grossen Theorie, die heißt Prospect Theory. Und die ist von Kahneman und Tversky. Die haben ganz, ganz viele Studien gemacht. Und bei dieser Verlustaversion geht es eben darum, dass sie herausgefunden haben, dass Verlust doppelt so starke Gefühle hervorrufen wie Gewinn. Also, das ist vielleicht auch, was du gesagt hast, oder? Es gibt ja die guten Tage und dann ist es lässig, zum ins Depot zu schauen. Aber das ist wahrscheinlich von der Gefühlintensität nie so fest, wie wenn es eben ganz rot ist. Oder eben, man muss sagen, ui, nein, jetzt habe ich wirklich tatsächlich Geld verloren. Und vor dem haben wir mega Angst, oder? Vor diesen finanziellen Verlusten. Und Angst macht unsicher und Unsicherheit macht immer irrational. Das ist dann eben da, wo dann wahrscheinlich der Herr Kirchbaum eben findet, das ist dann die Überforderung. Und dann kann es eben sein, dass man so lange durchhebt, wie du jetzt sagst, oder? Und nicht mit dem Guten, dass man dann sagt, ah, cool, habe ich jetzt so lange Geduld gehabt, sondern dass man vielleicht, wenn man es jetzt zum Tag X verkauft hat, hat man vielleicht 20 Franken Verlust gemacht. Aber weil man ja den Verlust nicht will, reell, also dass der nicht real wird, man noch lange wartet, sind es dann vielleicht 80 Franken Verlust. Also wir machen eigentlich durch unsere Verlustangst den Verlust grösser. Oder es kann sein, dass wir einen Gewinn haben, oder? Dein Depot ist dann grün. Und dann denkst du, wow, cool, jetzt habe ich da, weiß auch nicht, 30 Franken Gewinn. Und jetzt könnte ich da ja wieder verlieren. Und da wäre ja viel schlimmer, die 30 Franken zu verlieren, wie die 30 Franken zu gewinnen. Und jetzt nehme ich den Gewinn mit. Und kann eigentlich dann nachher nur zuschauen, wie es dann 40 Franken, 50 Franken, 60 Franken werden, weil ich einfach so Angst hatte, dass ich wieder etwas verlieren könnte.
Okay.
Das ist dann ja mega schade, oder? Mhm. Wenn du dann musst zuschauen. Ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, ich habe mir das für mich auch überlegt, weil ich bin ja selber auf so einer Finanzreise und ich habe manchmal das Gefühl, das ist wahrscheinlich auch, warum man sich nicht so traut zum Einsteigen, weil man so denkt, hey, die 100 Franken, die ich jetzt hier habe, die habe ich jetzt. Und wenn ich jetzt mit denen etwas mache, dann habe ich ja immer das Risiko, dass ich nachher 0 Franken habe.
Mhm. Das ist ja so, ja. Aber du kannst nie weniger als die 0 haben.
Das stimmt.
Jetzt kommt wieder, Investorin führen.
Ja, ja. Ja, und ich glaube, ich finde, es ist genau der Punkt, dass man eben sagt, vielleicht nehme ich 100 Franken, die mir nicht wehtun. Mhm. Also, wo ich kann sagen, ja, natürlich ist es schön, wenn ich 100 Franken habe, aber ich verlumpe jetzt auch nicht, wenn es dann eben 0 sind. Mhm. Weil dann kann ich es auch viel besser gehen lassen. Dann kann ich sagen, ja, okay, Pech jetzt. Mhm. Oder vielleicht sind es dann für etwa 50 oder 20 Franken oder für etwa 100.000. Ich finde, da kommt ja dann mega aufs.
Ja.
Polster an oder aufs Einkommen, das man hat. Und eben, es tut dann einfach nicht so weh und vielleicht kann man sich dann auch so ein bisschen daran gewöhnen oder eben auch mal die Erfahrung machen, wie du sagst, oh, da hat es sich jetzt aber gelohnt, noch ein bisschen Geduld zu haben oder mich nicht so verängstigen zu lassen, weil die Aktie hat sich erholt oder der Gewinn ist noch grösser geworden oder so. Und eben, sobald es nicht so weh kann tun, ist es einfach auch nicht so schlimm.
Mhm.
Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und wenn man anfängt, klein, eben, wenn es mal 5 Franken Verlust sind, dann glaube ich, man kann sich ein bisschen gewöhnen, oder? Mhm. Und sagen, ah, Mist, okay, jetzt sind 5 Franken weg.
Ja.
Gut,
das stimmt. Ich
habe mir jetzt nicht zu Bein.
Ja, also eigentlich spricht das auch wieder so ein bisschen dafür, langsam einsteigen und beobachten und nachher dann sich auch ein bisschen selber hinterfragen. Also, wenn ich jetzt merke, was löst das in mir aus und warum?
Ja, genau. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen wie bei einem Pokerspiel oder so. Oder wenn du wie sagst, ja gut, jetzt habe ich ein bisschen, ich bin jetzt noch nicht all in gegangen, ich habe ein bisschen Geld verloren, mein Gott, ist nicht so schlimm. Aber ab dem Moment, wo ich vom Gefühl her all in gehe, weil es einfach viel Geld ist, ist der Verlust natürlich auch dramatisch. Mhm. Und wenn ich wie sage, ich verteile es vielleicht ein bisschen besser, ich streue ein bisschen besser, dann tut es auch nicht so weh. Also wenn jetzt ein Titel im Minus ist, dann ist es nicht, ich habe alles mein Geld auf einer Aktie und es ist einfach vorbei, wenn du zusammenstürzt, sondern wie du sagst, dann kann man sagen, ja gut, eine Fehlentscheidung getroffen.
Ja. Jetzt sind wir schon vorhin ganz fest in diesen Tipps, die ich eigentlich
ja,
geben
kann.
Nein, das ist schon gut. Man, genau, eben so ein bisschen das breit streuen ist ja auch etwas, was ich immer wieder predige und nur Geld investieren, das du nicht brauchst, oder? Und das ist aber auch noch gut zu wissen, dass das wirklich auch dann ganz von der psychologischen Seite so eine beruhigende Wirkung hat, oder? Mhm. Also beruhigend ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es lässt einem schon ein bisschen besser mit dem Risiko umgehen und mit diesen Verlusten.
Ich kann sicher ruhiger schlafen zu
Nacht. Ja. Ja. Jetzt habe ich noch etwas anderes, was mir aufgefallen ist. Und zwar ist es so, wir haben ja manchmal an der Börse Bewertungen, also Aktien, die mega, mega teuer sind und auch völlig irrational sind. Und zwei Beispiele, die mir hier gerade in Sinn kommen, das eine, wo jetzt an die Börse gegangen ist, also der Schweizer Turnschuhhersteller. Mhm. Und dort ist die Aktie ja wirklich nachher gerade ab wie ein Zäpfchen. Und die müsste zuerst mal mega krass liefern, um das zu rechtfertigen. Und das andere Beispiel, das wir, glaube ich, alle können, ist Tesla, was schon immer heisst, hey, die sind völlig überbewertet. Die kommen viel mehr Aufmerksamkeit auch über jeden anderen Autobauer. Mhm. Also hätten das auch noch etwas? Also weißt du, was passiert denn dort mit den Leuten, dass sie noch plötzlich bereit sind, so Preise zu zahlen?
Ja, es hat ein bisschen damit zu tun, dass unser Hirn eigentlich einfach recht faul ist und sich so Abkürzungen sucht, oder? Und wir finden, hey, wenn ich alles selber muss denken, das ist mir zu viel. Und dann haben wir die Tendenz, zum einfach zu finden, hey, das, was wir viel hören, oder wo wir auch viel darüber wissen, das ist das, wo am wahrscheinlichsten ist oder wo am besten ist oder wo gerade am jetzt im Investieren sind gerade am reizvollsten ist. Und das nennt man Availability Bias, also Verfügbarkeits Bias, dass ich einfach sagen kann, ah, weil ich so viel darüber weiss, gehe ich davon aus, dass das auch etwas Unwichtiges ist. Und das ist genau bei so etwas, oder bei Tesla ist es ja viel so Lifestyle und dann hat es einen CEO, der einfach auch bad shit crazy ist und irgendwie auf viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann gehen manchmal vielleicht all die etablierten Autobauer, die auch coole Sachen machen, die gehen dann wie so ein bisschen vergessen, die sind auch nicht gleich sexy, oder?
Also, ja.
Und bei On das Gleiche, oder? Dann hast du einen Roger Federer, der vorne ansteht und alle Zeitungen berichtet. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, hey, es gibt einfach nur noch diese Turmschuhe oder nur noch diese Schuhe. Und das ist jetzt der Punkt, zum Geld zu investieren.
Mhm.
Und da sind wir auch nicht so kritisch. Also ich finde, das sind jetzt gerade zwei gute Beispiele, wo es auch, glaube ich, auch sehr viel über Persönlichkeit gemacht wird. Also eben, weil einfach spannende Leute da drin sind.
Mhm.
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob On von der Qualität her die besten Schuhe sind.
Oh, ich habe Ahnung. Wenn ich einmal Stories über On gemacht habe, das sind die Stories, die ich am meisten Rückmeldungen bekommen habe. Und okay. Ich kann dir also sagen, man ist entweder On-Fan oder nicht. Mhm. Und die Qualität das ist etwas, was sehr stark bemängelt wird.
Okay, ja, eben. Und von so vom Gefühl denke ich mir, hey, das ist der, dass die müssen das innovativste Schuhe-Ding erfunden haben, wo es überhaupt zu erfinden gibt.
Mhm.
Und dann investiere ich dort. Und das ist ja eigentlich, also einerseits ist es ein bisschen gefährlich, weil viel hören heisst nicht, dass es etwas Gutes ist. Mhm. Und es macht natürlich auch das Produkt unattraktiver ein Stück weit. Oder? Ich meine, wenn die On-Aktie einfach schon unteuer ist, wenn die an die Börse gehen, hat sie ja viel weniger Entwicklungsspielraum, wie wenn die ein bisschen weniger wert wäre,
mhm.
wenn sie dann an die Börse gegangen ist. Oder dann kann es noch ein bisschen nach oben gehen.
Genau, ja.
Und ja. Das ist jetzt auch wieder so etwas, oder das ist jetzt einfach noch so ein kleiner Schwenk, das gibt es überall, oder? Das gibt es, ich weiß auch nicht, wie wir das Gefühl haben, wie bedrohlich Flugzeuge abgestürzt sind oder welche Krankheiten am weitesten verbreitet sind. Da gehen wir einfach davon aus, auch von dem hören wir am meisten. Aber das muss überhaupt nicht das sein, was am gefährlichsten ist. Also jetzt gerade Flugzeuge abstürzt, die werden natürlich medial komplett breit treten, aber Autofahren ist um ein Vielfaches risikoreicher wie Flüge, aber von dem liest man einfach weniger.
Mhm. Das ist weniger spannend, weniger scary, oder? Irgendwie so.
Ja,
so.
Ja, ja. Und auch wahrscheinlich, also eben, gell, wenn du einen Autounfall hast, dann trifft es vielleicht 2-3 Leute, mhm. vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und bei einem Flugzeugabsturz trifft es dann halt auch gerade auf einen Schlag viel mehr Leute und viel mehr mhm. Schicksal und dann kann man es auch weiter treten, oder?
Mhm.
Hast Gut. denn du ohne Aktie gekauft?
Nein.
Nicht.
Wir machen übrigens keine Anlageberatung heute.
Ah, also nein, einfach, das ja, ist das einfach stimmt, so. Ja.
Nein.
Persönliche.
Ja, ich habe keine. Und zwar wirklich aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, es ist zu einem Preis, wo es keinen Sinn mehr macht. Beziehungsweise mhm. ich glaube nicht, dass sie so viel Potenzial haben, wie es ja. dann eben den Preis würde suggerieren.
Also, das heisst, du hast dich da mega gut können von diesen Emotionen distanzieren, weil du einfach sehr rechnerisch daher bist.
Ja, oder ich habe selber schon mal zweimal ohne Schuhe gehabt und habe irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht und dann hat das auch noch dazu beigetragen. Das finde ich jetzt noch so ein bisschen schwieriger. Also ich habe schon so Aktien, wo ich weiss, ich bin einfach auch vom Produkt mega überzeugt.
Ja.
Ich habe ja, ja, ich sage ja immer. Ja, also ich meine, ich sage ja immer, ich habe ja irgendwie Disney-Aktien, weil ich einfach weiss.
Dass du Disney-Fan bist.
Ja. Und weil die nächste ja. Generation auch schon wieder mega fest Disney-Fan ist mit Frozen und allem und so. Ich glaube, das ja. habe ich jetzt im Podcast schon mehr als eins erwähnt. Aber ich kann auch noch ein anderes Beispiel geben. Nein, aber das ist so ein bisschen das, was ich schon finde. Ja, ich muss dahinter stehen. Und das ist wahrscheinlich wieder etwas typisch Weibliches auch, dass ich nicht in etwas investiere, wo ich das Produkt nicht gut finde, nur weil es gute Renditechancen hat.
Ja, ich finde das einfach so sympathisch, gell? Ich glaube, das sprengt jetzt heute den Rahmen, aber ich finde, Haltung ist so wichtig, grundsätzlich im ja. Leben. Und ja. bei Aktien und allen anderen auch. Also es ist einfach wichtig, dass man irgendwie... Und noch schöner ist dann, wenn man aus meiner Sicht eine gute Haltung hat. Ja. der oder die, die viel will verdienen, hat auch eine Haltung, aber...
Ja.
Vielleicht jetzt nicht die, die mir jetzt gerade besselt.
Genau. So. Genau. Und ich habe wirklich das Gefühl, jetzt sind Frauen schon noch ein bisschen kritischer. Das ist jetzt auch so meine Erfahrung. Eben auch Nestle und so weiss ich jetzt auch von Instagram wieder. Das ist für viele wirklich das absoluteste No-Go. Und ja, aber die Rendite wäre natürlich schön. Und sie haben viele Investoren. Und sie haben gerade in dieser Finanzbubble sehr viele, die Fans sind. Und ja. Ja, aber ja, genau, das sind wir bei einem anderen Thema. Kannst du noch Fehler von mir erzählen, die mir aufgefallen
sind? Oh ja, gerne.
Ja, also, ich habe ja relativ spät in Bitcoin investiert. Und zwar muss ich da in aller Fairness dazu sagen, dass ich schon lange davon gewusst habe, aber irgendwie nicht so auf meinen Mann gehört habe. Ich hoffe, er hört den Podcast nicht. und wo es dann offen ist, habe ich auch investiert. Und ich habe dann wie gemerkt, es hat, glaube ich, so eine Welle gegeben, aber man hat dann auch wieder mehr darüber gelesen. Also, wo Bitcoin runter ist, hat man auch weniger davon gehört. Und dann ist er runter und dann nachher, ja, ist wirklich einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was ist, das gibt sicher als Phänomen, aber ich habe nach FOMO gehabt wahrscheinlich.
Ja, vielleicht, ja. Und wir sind halt einfach auch trainierte Herdentiere als Menschen, gell? Und ich glaube, der Effekt ist da jetzt eher so die Macht von der Masse, oder? Wenn man sich irgendwie so in einer Bubble bewegt und merkt, hey, jetzt sind irgendwie alle in dem Game drin und der Bitcoin, der macht wirklich riesige Sprünge, dann macht man mit.
Mhm.
Oder weil der Erfolg ja auch einen gewissen Druck gibt, oder hey, ich will irgendwie auch von dem profitieren und alle haben das und dann sind wir manchmal dann auch nicht so kritisch, je nachdem, oder? Also, dass man dann findet, ja, wenn da alle haben, es kommt vielleicht auch ein bisschen das On-Thema ein, oder? Wenn jetzt alle, die ich kenne, die so investieren, in On investieren, dann denke ich mir vielleicht, was ist jetzt mit, wieso, also, habe ich etwas nicht gecheckt, wieso bin ich dort noch nicht dabei? Und dann mache ich mit, obwohl ich vielleicht eigentlich, wenn ich ganz super über die Bücher gehen würde, sagen, nein, da rendiert sich jetzt vielleicht nicht das Produkt. Oder vielleicht rendiert sich es auch, oder? Und dort sind wir dann manchmal schon blind. Und das ist etwas Urmenschliches. Gell? Wir sind einfach so gerne in der Masse, weil es gibt uns so ein suggeriert so ein eine Sicherheit, oder?
Mm,
also es
okay.
Heisst nicht ja. So eine letzte Investition sein, wenn das alle machen. So.
Ja.
Und das ist eigentlich sicher, also gerade in diesen Finanzsachen gibt es ja eh nicht eine Sicherheit in dem Sinn. Und auch sonst, nur weil viele Leute Sachen machen, ist es noch nicht eine gute Sache. Also ja. Meine Mami hat immer gesagt, also wenn deine Freunde von der Brücke kommen, kommst du dann auch von der Brücke. Was sind denn so Sachen auch kennst von deiner
ja.
Mami?
Ganz klar.
Wo ja auch so ein bisschen beweist, der Mensch in der Masse ist nicht immer die beste Ausgangslage, sag ich
das mal. Stimmt. Also das ist so ein bisschen unser Herdentrieb.
Ja.
Ja. Ja.
Also, miteinander bleiben. So.
Ja. Und da kommt man eigentlich noch so ein anderes Beispiel in Sinn. Es hat ja in Deutschland Wirecard gegeben. Und das ist ein grosser Zahlungsdienstleister, sagt man dem, glaube ich. Und der hat super gute Zahlen gehabt und ist mega gehypt worden. Und schnelles Geld, die haben extrem gewachsen. Und es ist so ein der deutsche Traum, von auch so einer Silicon Valley-Firma zu haben. Gewesen. Und Sie ist aufgeflogen, dass die ganzen Bilanzen gefälscht waren und es sind Milliarden verschwunden und die Firma ist dann logischerweise nachher bankrott gegangen. Und dort ist es so, dass es Lügen hat, wo über Jahre, also die 2-3 Jahre, wo es gut gelaufen ist, haben die immer wieder Geld nachher geschoben. Und am Schluss haben sie das komplette Vermögen, ihre Altersvorsorge, alles in dieser Firma gehabt. Und es ist ja nicht so gut rausgekommen.
Und dann hast du so leid für die Leute,
oder? Ja, man kann natürlich jetzt sagen, grundsätzlich eben ein paar grundlegende Regeln nicht beachtet. Aber ich nehme an, das geht dann auch fast so ein bisschen die Macht der Masse, dass man immer wieder hört, dass das für die Firma so gut ist, oder?
Und es spielt noch der Effekt rein, dass wir Menschen einfach so schlecht sind mit Statistik. Also wirklich, wir sind so schlecht in der Statistik. Wir haben immer das Gefühl, wir haben es im Griff. Ich finde es so schön, das exponentielle Wachstum. Das haben wir ja jetzt wirklich in den letzten 2 Jahren genug durchgecatcht. Aber ich meine, da bist du ja immer wieder überrascht. Weil du das Gefühl hast, mal, es ist irgendwie weiss man, wie es läuft. Und gleich, nachher denkst du wieder, das ist jetzt doch sehr schnell mega eskaliert. und das ist genau da, dass wir das Gefühl haben, wir können die Wahrscheinlichkeit rechnen. Und wir können es einfach nicht. Vom Gefühl her. Und das ist wirklich ein Rechenprozess, oder, wo man herhockt und sagt, jetzt rechne ich die Wahrscheinlichkeit aus. Und das, was du jetzt so ein bisschen berichtest, ist, also sicher, also es spielt alles immer ineinander rein. Ich glaube, man kann es am Schluss nicht ganz klar trennen, das ist jetzt einfach der Effekt. Aber wir lassen uns auch von ganz wenig Zahlen beeindrucken. Und das nennt man das Gesetz von der, oder das Gesetz von der kleinen Zahlen. Also es geht zwei Tage gut, oder? Du bist zwei Tage im grünen Bereich und dann denkst, ey, ich habe es voll gecheckt, wie es läuft. Meine Anlagestrategie, die greift. Und jetzt mache ich das Gleiche in mehr. Und das verhebt einfach statistisch gesehen nicht. Also es sind viel zu wenig Zahlen und dann ist es ein mega volatiles System. Also das, ja, gibt uns so eine Sicherheit, die es eben eigentlich nicht gibt. Und also, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kennt man vielleicht auch im Alltag, dass man sagt, ja, das hätte jetzt schon mal so funktioniert. Jetzt habe ich das schon mal so gemacht und das hat, ja, ist ja tipptopp gegangen. Und dann haben wir das Gefühl, das ist eine Logik oder etwas Repräsentatives. Aber vielleicht war es einfach nur Zufall gewesen.
Ich fühle mich ein bisschen ertappt, ja.
Und wenn du dann natürlich eben noch den Fehler machst, sage ich jetzt mal, dass dann nicht Stroh ist, sondern einfach alles in ein Produkt, dann kannst du einfach, wenn es blöd läuft, richtig hart auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Und wir korrigieren auch nicht, oder? Weil wir denken, ja, das hat ja jetzt schon mal funktioniert. Was soll ich jetzt korrigieren? Weil ich weiss ja, dass es funktioniert. Und eigentlich ohne eine fundierte Grundlage, gehen wir davon aus, wir wissen. Und dann tut es nachher wirklich, wirklich weh.
Ja, also so ein bisschen, nur weil ich einmal Recht hatte, heisst es nicht, dass das eine grundlegende Regel ist, die immer so anwendbar ist.
Ja, du brauchst viel mehr, oder also das eine ist, du brauchst mehr Masse, also wenn du jetzt irgendwie merkst, hey, weiss auch nicht, bei 20 Investitionen von 25 habe ich mega gute Nase gehabt, dann kann man vielleicht schon sagen, mal, du hast vielleicht das Gespür oder deine Strategie, wie du Sachen auslesest, die scheint zu funktionieren. Aber du kannst nicht einfach nur einen Titel und sagen, ah yes, jetzt bin ich drin. Und eben auch nicht, aha, ich habe 20 Titel ausgelesen, die gut funktionieren in den letzten zwei Wochen. Ja, vielleicht müsste man dann in 5 Jahren mal her schauen und sagen, ah okay, es hat über einen längerfristigen Horizont verhebt. Und dann kann man, finde ich, schon auch Sachen ableiten. Aber dann ist man ja oft auch noch ungeduldig und findet, ah, eigentlich möchte ich weitermachen und man hat ja kein Wert, also keine eigene Erfahrung, langfristige Erfahrung. Und dann kann es schon sein, dass man dann zu schnell zu fest das Gefühl hat, man wüsste jetzt, wie der Hase läuft.
Ja. Ja, voll. Und das Geld, das ja dann dort in dieser App angezeigt wird, ist ja ein bisschen auch wie ein fiktiv. Also es ist ja nicht mehr so greifbar, oder? Weißt du, wie wenn ich es im Portemonnaie habe? Ja, das verleitet dich wahrscheinlich auch nochmal.
Ja, und es ist viel unrealer, wie du sagst. Ich kann es nicht anlangen, ich kann den Gewinn nicht anlangen, ich kann den Verlust nicht anlangen. Und dann...
Ist das hier noch schwierig?
Ja, und weil es so viele Unsicherheiten gibt, und eben, und das habe ich ja am Anfang gesagt, Unsicherheiten können wir so schlecht aushalten. Und dann suchen wir uns so Regeln. So eigene, oder? Wo man so findet, das ist jetzt, oder? An dem hebe ich mich fest. Und ich glaube, da gibt es Sachen wie die Tipps, die du auch immer wieder hast, oder langfristig und streuen, das sind sicher Tipps, die verheben. Aber zum Sagen, ich muss immer beim Mond sein, wenn, weiß ich nicht was, ist Aktien kaufen, weil das hat jetzt schon zweimal gut funktioniert, ist irgendwo psychologisch nachvollziehbar, aber wissenschaftlich wahrscheinlich
schwierig.
Nimm Eis.
Ja. Okay. Ja, dann lässt sich eigentlich so ein bisschen als Fazit sagen, also das, wo immer predigt wird, sehr gut überlegen, analysieren, sich auf Zahlen verlassen, nicht aufs Bauchgefühl und eben nur Geld anlegen, das man nicht braucht und das man auch morgen nicht gerade braucht und vielleicht die nächsten 5 Jahre nicht braucht. Langfristig denken. Ich finde, das ist etwas, was das Hirn mega müde mit hat, das Langfristige. Also wenn ich einfach so sehe, wie sich die Leute verhalten, dass mir so, ja, das ist so schwerfällt. Und das Breitstreuen.
Und wirklich, wie du sagst, so die Emotionen versuchen rauszunehmen. Oder eben, wenn du sagst, mein Trick ist, wenn ich weiss, heute ist nicht so ein guter Börsentag, dann gehe ich vielleicht bewusst mal nicht in mein Depot. Oder wenn es mega gut läuft, dann können sagen, hey, jetzt hast du einmal schauen und einmal dich freuen und jetzt musst du nicht alle halbe Stunde güchseln, ob es immer noch grün ist oder noch grüner oder wie auch immer. Dass wir so ein bisschen unseren Emotionen zuvorkommen.
Und was ich auch noch als Tipp geben kann, ist, so ein bisschen Zahlen festlegen. Also wenn man irgendwie sagt, wenn die Aktie auf den und den Preis runtergeht, dann kaufe ich oder bei diesem Preis verkaufe. Weil dann hast du etwas, das eben dann messbar ist und rational. Und die Zahlen, auf die bist du irgendwie gekommen, anhand von einer Analyse oder irgendwie, ja. Und das macht es dann weniger emotional, dass wenn sie dann halt bis kurz vor dort herunterfällt, dass vielleicht die Panik auch noch ein bisschen mehr aushalten kann, weil weisst, aber bis zu diesem Preis ist es für mich okay.
Das finde ich mega einen coolen Tipp.
Mhm.
Da können wir auch alle Mails ignorieren, die kommen, bis dann.
Genau, also die Mails oder die Mails auch überlegen, ob man die sogar abstellen mhm. Weil ich finde die wirklich, eben, ich habe das Gefühl, die Sachen habe ich eigentlich relativ gut im Griff, weil ich auch langfristig anlegen. Und trotzdem so ein Mail merke ich, es stresst mich ein bisschen. Und den Stress brauchst du eigentlich gar nicht, die kannst du abstellen. Genau, also so ein bisschen sich das selber austricksen.
Ja, und wenn du ja sagst, hey, ich gehe eben nicht nach Bauchgefühl, sondern ich habe eine zahlenbasierte Strategie oder eine faktenbasierte Strategie, dann finde ich, dann darf man schon auch ein bisschen Vertrauen haben in die Entscheidung und dann nicht gerade beim ersten Mal Einbruch oder so gerade Flinte ins Korn rühren und, oder beim ersten Mail bekommt sagen, yes, jetzt habe ich doch falsch. Also ich finde, ein bisschen darf man schon auch Vertrauen haben in sich.
Mhm.
Und wenn ich so Cut-Off-Wert habe, dann kann ich auch ganz streng sein. Oder dann kann ich wie sagen, ja, aber da habe ich mit mir abgemacht, jetzt muss ich.
Mhm. Ja, genau.
Aber vielleicht kommt sie dann schon wieder wieder.
und etwas noch zum Risiko, was ich auch finde, was mir noch so ein bisschen geholfen hat, gerade am Anfang, ist, wenn du siehst, dass eigentlich die Rendite der Aktien das ist die Belohnung für das Risiko, das du eingehst. Und wenn du kein Risiko eingehst, auf dem Sparkonto, dann kommst du auch keine Renditen über. Und wenn du halt an die Börse gehst, gehst du das Risiko ein, aber du wirst mit dem belohnt. Und das finde ich, das hat mir auch noch so ein bisschen geholfen, die Gefühle manchmal so ein bisschen auszubalancieren.
Mhm. Ja, das finde ich noch gut, dass man nicht so... Ja, weil ohne Risiko, das hast du schon recht, oder? Dann musst du Geld unter dem Kopfkissen haben.
Genau, und ich glaube, dass wir nicht so gerne Risiko haben, ist irgendwie jedem verständlich und ist logisch. Mhm. Ja.
Ja, genau. Und es ist ja auch, man muss ja auch nicht, oder? Also ich finde, man kann sich ja auch für das Finanzthema interessieren und dann entscheiden, man macht es gleich nicht, weil man merkt, hey, ich kann mit dem potenziellen Risiko irgendwie nicht gut umgehen. Oder vielleicht probiert man es mal aus und die einen fangen dann wahrscheinlich Feuer und finden es eine coole Sache und auch andere finden vielleicht, es macht mit mir so viel, ich glaube, ich bin nicht die richtige Person und ich finde, dann ist das ja auch voll okay. Also dann muss man halt eine andere Strategie sich überlegen oder nochmal über Bücher oder ich finde das mit dem Money Mindset, vielleicht stimmt es dann dort noch nicht ganz. Und dann ist es ja auch okay, wenn man Sachen einfach mal ausprobiert mit einem kleinen Batzen, der nicht wehtut und dann ein Learning für sich zieht.
Mm. Sind wir eigentlich wieder beim Zitat vom Anfang, wo er ja schon immer gesagt hat, dass wir das eigentlich gar nicht können, oder?
Ja, und dass wir einfach kognitiv und emotional völlig überfordert sind. Ja.
Genau, also wenn es wirklich einem so geht, dass er das Gefühl hat, das ist alles zu viel, die Literatur bestätigt das.
Ja. Hey, und ich kann mir einfach mega gut vorstellen, dass das auch hilft, sich eben dann so zu vernetzen oder einem Kanal zu folgen wie dir, um wie auch mit seinen Emotionen nicht allein zu sein. Also ich glaube, es hilft, wenn man dann kann sagen kann, bei der Angie läuft es gerade auch nicht so gut heute. Die hat auch gerade einen schlechten Tag an der Börse. Oder die hat auch gerade einen guten oder wie auch immer. Dann ist man nicht so allein mit seinen Emotionen. Und ich finde, das ist ja grundsätzlich schön, wenn man nicht allein ist mit seinen Sachen.
Mhm.
Ich glaube, das hilft, wenn man es nicht für sich im Kämmerli macht, sondern so ein bisschen austauscht und aus den Fehlern auch lernt, oder? Und kann sagen, hey, das hat sich bei mir nicht bewährt. Ich glaube, das ist auch wertvoll.
Mhm. Ja, das stimmt. Der Austausch und dann das gegenseitige Lehren, da musst du vielleicht auch nicht jeden Fehler selber machen.
Ja.
Gut. Hast du nur Schlusswort wollen?
Hey, nein, ich habe jetzt im Fall gefunden, dass du sagst, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Finde ich eigentlich ein mega gutes Stichwort oder ein Schlusswort.
Gut.
Dass man einfach auch hören kann, was andere schon falsch gemacht haben.
Hm. Ja. Also ich habe ein paar Sachen erzählt, die ich falsch gemacht habe. Wenn wir einen zweiten Podcast machen, schickt uns eure Fehler und dann tut Steffi die analysieren.
Oh ja, mega gern. Mega cool.
Super, danke vielmals, dass du dabei bist. Und tschüss zusammen.
Tschüss.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.